Ich denke, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wenn man etwas Tag aus, Tag ein sieht oder hört, dann fällt es uns irgendwie nicht mehr so richtig auf. Also ich habe da Bücher, die auf meinem Schreibtisch liegen, schon locker 2, vielleicht 3 Monate. Und eigentlich wollte ich sie ins Regal einsortieren und habe sie dann doch liegen lassen. Und inzwischen fallen mir die Bücher gar nicht mehr auf. Oder bestimmte Einrichtungsgegenstände zu Hause. Man hat sie da stehen, man sieht sie Tag ein, Tag aus und man beachtet sie nicht mehr wirklich. Aber wenn sich etwas verändert, die Stellung, das Aussehen, irgendetwas, eine Kleinigkeit, plötzlich fällt es uns wieder auf. In dem Zusammenhang finde ich es besonders lustig, wenn es vielleicht länger der Fall war, dass ich nicht mehr dazu gekommen bin zu laufen. Und ich habe vielleicht so das ein oder andere Kilo zugelegt und ziehe dann irgendwann mal eine neue Hose, ein neues Hemd an und ein Bruder, eine Schwester kommt zu mir und sagt, Mensch, du hast aber abgenommen. Und ich sage, ja, na klar, 5 Kilo. Nein, sicherlich nicht. Mein Vater macht das ab und zu mal. Mensch, Oliver, du siehst so dünn aus. Hast du abgenommen? Nicht wirklich. Oder gerade als ich meine Predigt geschrieben hatte, kam Niki in mein Büro und fing an mit mir zu plaudern und ihr Blick fiel sofort auf ihr rosafarbenes Freundebuch. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus eurer Kindheit, die Mädchen bestimmt Freundebücher, in die man schreiben soll, in die ihr eure Poesiealben, hat man das früher genannt, ja. Heute nennt sich das Freundebuch. Und Niki hatte dieses Buch sofort im Auge. Das habe ich also vor längerer Zeit mal von ihr bekommen. Ich glaube, das ist auch schon wieder ein Monat her. Sie hat es mir gegeben und hat gesagt, Daddy, schreib da bitte rein. Und ich habe angefangen reinzuschreiben, bin aber nicht fertig geworden, habe es dann hingelegt und habe es total vergessen. Ich sehe es jeden Tag. Und glaub mir, ich habe es locker seit einem Monat nicht mehr wirklich angeschaut. So, als wäre es gar nicht da. Habe mich einfach dran gewöhnt. Ich denke, so geht es uns mit vielen Dingen. Ich bin mir sicher, die Neurologen haben dafür einen Begriff, einen Fachbegriff. Ich habe mal nachgeschaut, die Verhaltensforscher, wenn ich mich nicht irre, wenn ich mich da nicht verlesen habe, nennen das Habituation. Also ich erspare euch jetzt die Definition. Es ist eine Art von Gewöhnung. Wir reden von Routine oder Gewöhnung. Wir gewöhnen uns an etwas, das wir häufig tun, häufig sehen oder häufig hören. Ich habe früher mal in meiner Ausbildung gelernt, dass es ungefähr 6 Wochen braucht, um eine Sache, die wir regelmäßig tun, als Gewohnheit anzunehmen. Naja, und da wir so gestrickt sind, kann es natürlich auch leicht passieren, dass wir eben etwas, was wir häufig sehen oder hören, schlicht nicht mehr bewusst wahrnehmen. Wir haben uns daran gewöhnt. Ich hoffe, dass es uns mit der Botschaft vom Kreuz nicht so geht, niemals so gehen wird. Diese Botschaft darf nie zur Routine für uns werden. Zu etwas, von dem wir so oft gehört haben, dass wir sie kaum mehr wahrnehmen. Vielmehr sollte diese Botschaft, das Kreuz selber, unser ganzes Leben durchdringen. Darüber hatten wir sehr viel in den letzten Wochen, in den letzten Predigten gesagt. Dass das Kreuz uns immer wieder neu angreift, immer neu betrifft. Und dass es uns immer wieder in neuer Weise vor Augen steht. Ich denke, das braucht ein bisschen Arbeit, denn wir sind eben so gestrickt, dass wir Dinge, die wir häufig hören, mit denen wir uns viel befassen, zur Gewohnheit werden lassen, zur Routine. Ich habe, und das hat nicht unbedingt damit zu tun, aber ich habe eine interessante Statistik gehört in der Vorbereitung meiner Predigt. Einfach, wenn wir mal vergleichen, die Gewichtung zwischen Karfreitag und Ostern, Ostersonntag und Weihnachten. Ich dachte, ich sage es euch einfach mal. Es hat mich selber betroffen gemacht. Und vielleicht ist das einfach so ein Blickwinkel, den wir uns vielleicht mal neu vor Augen halten sollten und eine Sache, die uns einfach daran erinnert, wie wichtig das Kreuz ist. Wenn wir uns die Evangelien anschauen und diese Statistik geht nach Kapiteln und Länge von Kapiteln, kann man sagen, dass nur ungefähr 2 bis 2,5% der Evangelien sich mit der Geburt unseres Herrn Jesus Christus befassen. 2 bis 2,5%. Dagegen stehen 34 bis 37%, je nach Zählweise, über die letzten 6 Tage unseres Herrn Jesus Christus. Die Geburt und der Tod von Jesus Christus im Vergleich. Wie sieht das bei uns aus mit Weihnachten und Ostern? Noch nie wurde jemand durch das Leben von Jesus Christus errettet. Wir werden durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz errettet und den Glauben daran. Mein Predigttext heute Morgen ist kurz, nur ein Vers, aber ihr kennt mich, ich werde noch ein paar andere Verse mit einnehmen, noch ein paar andere Abschnitte mit reinnehmen. Ich predige heute über Römer, Kapitel 1, Vers 16. Römer 1, Vers 16, ich lese 16 und 17 vor. Hier heißt es: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Es geht ganz eindeutig um das Evangelium, um die Botschaft vom Kreuz, die das Zentrum unseres Lebens, des Lebens jedes Gläubigen ausmachen sollte. Und es ist interessant, das sehen wir nämlich auch in dem gesamten ersten Kapitel des Römerbriefs. Also immer wieder kommt das Evangelium vor, gleich im ersten Vers. Paulus, Knecht oder Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das ist Paulus' Berufung. Paulus, der Knecht Christi, ist ausgesondert, um das Evangelium weiterzugeben, zu verkündigen. Oder Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Paulus dient am Evangelium seines Sohnes, Gottes Sohnes. Und dann Vers 15. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und dann eben diese ungewöhnliche Aussage in Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Was ist das eigentlich für eine Aussage? Warum sagt Paulus sowas? Warum betont er auf diese Art und Weise, dass er sich des Evangeliums nicht schämt? Hat er doch gar nicht nötig. Wir wissen doch, dass Paulus sich des Evangeliums nicht schämt. Nicht er, nicht Paulus. Geprügelt und inhaftiert in Philippi, bei Nacht aus Thessalonik geflohen, verspottet in Athen, gesteinigt in Galatien, mehrmals in Schiffbruch und so weiter und so weiter. Und immer, weil er für das Evangelium eingetreten ist, weil er es gepredigt hat. Paulus schämte sich des Evangeliums nicht. Warum schreibt er also sowas? Warum betont er das so? Ist doch ungewöhnlich. Wenn er selbst nicht in Gefahr stand und sein Leben das einfach gezeigt hat, dass er sich nicht des Evangeliums geschämt hat, warum schreibt er das dann so? Naja, vielleicht hat sich Paulus nicht geschämt, aber Paulus war ja eben auch Paulus. Andere haben sich geschämt. Timotheus zum Beispiel. Dem schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief, im 1. Kapitel Vers 8 heißt es: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Oder im Kapitel 2, Vers 15, nochmal wieder, sehr bekannter Vers: Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Also mehrfach diese, sagen wir mal, Ermahnung, Herausforderung an Timotheus, sich nicht zu schämen. Naja, das impliziert doch, dass Timotheus genau da in Versuchung geraten ist, dass er sich geschämt hatte in seinem Dienst. Und deshalb benötigt er auch Paulus' Herausforderung mit Ermutigung. Naja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, heute Morgen am Karfreitag und uns überlegen, wie das bei uns aussieht, dann würden wir vielleicht sagen, dass an der einen oder anderen Stelle uns das auch nicht ganz unbekannt ist. Dass wir vielleicht nicht immer so in der freimütigen Art und Weise für das Evangelium eintreten, wie wir das sollten. Oder nicht immer darüber sprechen, wenn wir eine Gelegenheit haben. Dass uns das eben nicht ganz unbekannt ist. Und da könnten wir uns einfach mal fragen, was ist es eigentlich an dieser Botschaft, an der Botschaft vom Kreuz, die sie so schwierig macht zu verkündigen? Die Menschen, die Gläubige in Versuchung bringt, sich dafür zu schämen. Was ist es an dieser Botschaft, dass wir, dass Nachfolger wie Timotheus oder sogar wir dafür Scham empfinden? Das Kreuz, und Burdett hat es vorhin schon erwähnt gehabt kurz, diese Methode, Menschen zu foltern und zu töten, war nicht nur schrecklich, sondern sie war eben auch eine Schande, auch schon damals, in der damaligen Zeit. Kreuzigungen wurden ursprünglich von den Phöniziern und Karthagern bereits praktiziert. Und erst später dann von den Römern, die haben es aber dann wirklich in großem Maße getan. Ich habe kurz bevor ich gekommen bin heute Morgen noch eine Quelle gefunden, bin ich mir dazu gekommen, die ganz zu übersetzen. Ich werde es euch mal so ein bisschen sinngemäß, Englisch, euch weitergeben. Aber ich fand es sehr interessant. Ich habe Flavius Josephus, den jüdischen Historienschreiber, auf Englisch. Er zitiert, oder hier ist ein Zitat aus einem seiner Bücher. Er spricht von den römischen Soldaten, wie sie aus Zorn und Hass für die Juden alle, die geflohen waren und die sie dann gefangen hatten, ans Kreuz nagelten, bis die Anzahl der Kreuze so groß geworden ist, dass es keinen Platz mehr gab, neue Kreuze aufzustellen. Und da gibt es noch viele andere Erwähnungen des Kreuzes. Eine fand ich sehr, ja, besonders schrecklich. Und zwar hat Alexander der Große nach dem Fall von Tyros, das er erobert hatte, 2000 Soldaten kreuzigen lassen. 2000. Und der Hasmonäer Alexander Janäus nach der Niederschlagung eines Aufstandes hat 800 Pharisäer kreuzigen lassen. Und die Römer haben es dann eben auch getan in großem Stil. Ihr habt vielleicht von der Niederschlagung des Spartakus-Aufstandes gehört. Spartakus, dieser Gladiator, der andere Gladiatoren angeführt hat. Als die alle gefangen wurden, wurden 6000 Wiedergefangene, nee, es waren Sklaven, es waren, glaube ich, keine Gladiatoren, aber es waren Sklavenaufstand. Es wurden 6000 wiedergefangene Sklaven gekreuzigt. Und wir wissen, was Nero mit den Christen in Rom getan hat. Eine schreckliche Art hinzurichten. Die Historiker sagen uns, dass normalerweise nur Sklaven und die schlimmsten Verbrecher gekreuzigt wurden. Genau aus diesem Grund waren römische Bürger normalerweise auch von dieser Strafe ausgenommen. Später wurden dann Ausnahmen gemacht. Abgesehen von der Qual der Kreuzigung selbst wurden die Verurteilten noch ihrer Kleidung beraubt, die wurden von Leib gerissen und sie wurden völlig unbedeckt ans Kreuz gehängt, um noch dieser Schande der Kreuzigung hinzuzufügen. Die Historiker der damaligen Zeit sahen aufgrund des Schreckens dieser Tötungsmethode davon ab, detailliert über Kreuzigungen zu schreiben. Also man findet keine detaillierten Beschreibungen der Kreuzigung. Und die Bibel spricht auch darüber, spricht über die Schande des Kreuzes. In Galater 3, Vers 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Oder in Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also auch hier sogar die biblische Erwähnung der Schande des Kreuzes. Das Kreuz ist eine Schande. Heutzutage ist es ein Modeartikel. Aber es ist nicht nur die Hinrichtungsmethode selbst, die das Kreuz zu einer Schande macht. Es ist auch die Botschaft vom Kreuz. So heißt es in 1. Korinther 1, ab Vers 18, denn das Wort von Kreuz ist denen, die verloren geht, Torheit. Ein sehr starkes Wort, das hier verwendet wird. Und dann weiter in Vers 20, wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Torheit, Torheit, immer wieder Torheit. Das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, ist aus weltlicher Sicht Torheit. Vielleicht fällt uns das Wort oder kommt es uns nicht so schlimm vor, wenn wir über Torheit sprechen, einfach weil es ein etwas veraltetes Wort ist, das die Bibel gebraucht hier an dieser Stelle. Wir würden das vielleicht in der heutigen Zeit als verrückt oder sogar idiotisch bezeichnen. Es ist ein sehr starkes Wort. Die Menschen um uns herum denken sich, welcher einigermaßen vernünftig denkende Mensch kann so etwas nur glauben. So etwas absolut Verrücktes. Da kommt ein Gott, dein Gott, euer Gott auf die Welt, lebt, predigt, lehrt und wird dann getötet, gekreuzigt und soll dann sogar noch wieder zurück zum Leben kommen, wieder auferstehen. So etwas Verrücktes kann man doch gar nicht glauben. Welcher aufgeklärte Mensch kann heute noch so etwas glauben? Ist doch verrückt, völlig idiotisch. Torheit. Aber die Tatsache ist, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es was? Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Die Botschaft vom Kreuz ist nicht nur eine Schande. Sie ist auch schlicht und einfach verrückt für diejenigen, die verloren gehen. Aber trotzdem predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das ist heute noch nicht anders als damals vor 2000 Jahren. Naja, und so ist es eben nicht verwunderlich, dass Paulus in Römer 1, Vers 16 so nachdrücklich betont, dass er sich des Evangeliums nicht schämt. Denn es gibt viel, für das man sich schämen könnte, menschlich gesehen, aus weltlicher Sicht. Naja, und dann die Frage, warum hat Gott eigentlich gerade diesen Weg gewählt? Warum gerade das Kreuz? Er hätte doch einen ganz anderen Weg wählen können. Also Jesus musste sterben, sein Blut musste vergossen werden. Aber warum das Kreuz? Warum gerade die schrecklichste aller Tötungsmethoden, die in der damaligen Zeit bekannt waren? Und das sagen alle Geschichtsschreiber einheitlich aus der damaligen Zeit, dass die Kreuzigung die schlimmste Tötungshinrichtungsart und Weise war. Warum hat Gott gerade die gewählt? Ich weiß nicht, ob ich die richtige Antwort habe, aber ich denke, dass er die schrecklichste Hinrichtungsart gewählt hat, um uns einfach das Ausmaß und den Umfang unserer Sünde zu zeigen. Zu zeigen, was Jesus Christus leiden musste, was er ertragen musste, um für unsere Sünde zu sterben. Für das, was wir getan haben. Die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Die Frage ist natürlich, empfinden wir unsere eigene Sünde auf diese Art und Weise? Und ich fand das auch gut, dass wir einfach die Zeit genommen haben in der Gebetszeit vorhin, unsere Sünden vor den Herrn zu bringen, entweder still oder öffentlich. Sehen wir unsere Sünde noch als so schrecklich, dass Jesus diesen fürchterlichen Tod sterben musste am Kreuz? Er hat mit seinem kostbaren Blut für uns gezahlt, damit wir nicht dafür bezahlen mussten. Einer musste bezahlen. Einer muss für deine und meine Schuld bezahlen. Entweder du oder der Herr Jesus Christus. Ja, und zwischendurch möchte ich euch eine etwas erbaulichere Geschichte erzählen. Ich habe eine wirklich schöne Nachricht gehört. Und zwar gestern gab es eine Nachricht von Bekannten von uns aus Amerika, der Familie eines Pastors, mit dem ich zusammen in Lafayette Dienst getan habe, sind etwas jünger als wir, haben mehrere Kinder. Ich zeige euch mal, ich habe ein Bild der Familie mitgebracht. Okay, das ist kleine Mädchen, das ist Julie und Jaden, um die es geht, von der ich euch gleich erzählen werde. Das ist die Familie Woodall, gute Freunde von uns. Und Julie, die Mutter, hat über dieses kleine Mädchen gerade ganz aktuell diese Nachricht geschrieben. Und ich lese es euch einfach mal vor. Ich habe sie also gefragt, keine Angst, ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf, aber es ist einfach so eine wunderbare Geschichte, die mich so erbaut hat. Julie schreibt, Jaden kam gestern zu mir, während ich das Abendessen machte und sagte mit einem breiten Lächeln im Gesicht, ich bin einfach in meinen Schrank gegangen und habe Jesus darum gebeten, mich zu retten. Danach habe ich ihr noch ein paar Fragen darüber gestellt, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Darauf antwortete Jaden einfach, Jesus wollte nicht, dass ich bestraft werde, also hat er sich selbst bestraft. Wow, Jaden ist 6 Jahre alt. Und sie ist Pflegekind übrigens. Genau das ist es. Jesus wollte nicht, dass du bestraft wirst, also hat er sich selbst bestraft. Frohes Osterfest, Jaden. Aber wieder zurück zu Römer 1, Vers 16. Hier sehen wir, warum Paulus sich nicht für das Evangelium geschämt hat und warum wir das auch nicht tun sollen. Ich habe wie immer ein paar Punkte, aber es ist heute nicht so lang. Der erste Punkt ist, die Botschaft vom Kreuz ist Gottes Kraft. Kraft und Macht, damit konnten die Römer wirklich was anfangen. Also das kannten sie aus ihrer eigenen Erfahrung. Wir wissen, dass die Römer nach militärischer Kraft, nach militärischer Stärke sich ausgestreckt haben und auf ihre eigene militärische Kraft ganz besonders stolz waren. Zur Zeit, als Paulus seinen Brief schrieb, hatte Rom ja fast die gesamte bekannte Welt erobert. Wenn Paulus also hier von der Kraft des Evangeliums schreibt, dann haben die Gläubigen in Rom das sehr gut verstanden, aus eigener Erfahrung verstanden. Sie hatten ein gutes Bild vor Augen, was Kraft bedeutet. Dabei müssen wir natürlich aufpassen, wie wir Gottes Kraft in diesem Zusammenhang verstehen. Also das Wort, das habt ihr vielleicht so im Kopf, das sagen wir öfters mal, das griechische Wort für Kraft ist das Wort Dynamis. Dynamis. Ja, und das ist uns bekannt, das kennen wir. Da leitet sich unser Wort Dynamit ab. Aber wir müssen ja aufpassen, dass wir das nicht falsch verstehen, denn die primäre Aussage ist nicht, dass sich das Evangelium explosionsartig ausbreitet. Also das hat es manchmal getan. Aber das wäre eine neue Bedeutung, nämlich die Bedeutung des Dynamits in ein 2000 Jahre älteres Wort hineinzulesen. Ich glaube, dass es vielmehr um die Kraft geht, das Leben einzelner Menschen zu verändern. Das Evangelium kann Menschen und einzelne Menschen, Herzen von Menschen auf eine Weise verändern, wie sonst nichts anderes auf der Welt. Bevor ich zum Kreuz gekommen bin, zum Kreuz von Golgatha und Jesus als meinen Erlöser angenommen habe, da war mein Leben so und so. Ja, wir haben ein paar Dinge vorhin gehört. Aber als ich dann zu Jesus gekommen bin, nach und nach, einen kleinen Schritt nach dem anderen, hat sich mein Leben verändert. Und es verändert sich weiter mit Gottes Hilfe. Durch Gottes Kraft Konnte ich mich verändern? Habe ich mich verändert? Paulus hatte diese Kraft Gottes ja in seinem eigenen Leben erfahren. Also wie kann man es sonst erklären, dass derjenige, der die Christen mehr verfolgt hat als jeder andere zur damaligen Zeit, einfach zu so einem treuen Nachfolger und Verteidiger des Glaubens geworden ist? Wir lesen über Paulus, dass er hat die Gemeinde zerstört oder versucht zu zerstören in der damaligen Zeit, heißt es in der Apostelgeschichte. Das ist auch wieder ein sehr intensives griechisches Wort, das da steht. Und wir dürfen nicht vergessen, und ich denke, das ist ganz wichtig für uns alle und ganz wichtig besonders für diejenigen unter uns, die einfach durch schwierige Zeiten gehen im Moment. Das Evangelium hat heute immer noch die gleiche Kraft wie damals. Es hat immer noch die gleiche Gotteskraft wie damals. Und ich denke, das ist gut, einfach sich das nochmal vor Augen zu halten. Gerade heute Morgen, am Karfreitag. Die Frage, die wir uns dann vielleicht stellen sollten, ist: Rechne ich noch mit dieser Kraft? Rechne ich mit dieser gleichen Kraft wie damals, von der Paulus spricht? In meinem Leben und im Leben anderer Menschen. Also die Frage, die hat mich sehr berührt in der Vorbereitung. Rechne ich wirklich mit der verändernden Kraft des Evangeliums, so wie Paulus? Und noch eine weitere Frage. Wie hat dich das Evangelium verändert, seit du zu Jesus Christus gekommen bist, zum Kreuz und Jesus angenommen hast? D.L. Moody, der berühmte Evangelist, der hat einmal das Evangelium mit einem Löwen verglichen. Und er hat gesagt, alles, was der Prediger und im Grunde genommen jeder von uns, alles, was der Prediger tun muss, ist die Tür zum Käfig zu öffnen und aus dem Weg zu gehen. Nur D.L. Moody konnte das so ausdrücken. Spurgeon vielleicht noch, die beiden. Aber wie gesagt, das gilt nicht nur für Prediger. Dass wir das Evangelium weitergehen und einfach wirken lassen und mit der Wirkung des Evangeliums rechnen wollen. Auch heute noch. Und vor allem sollen wir als Nachfolger des Herrn niemals das Evangelium schämen und niemals seine Kraft unterschätzen. Die Botschaft vom Kreuz ist aber auch eine errettende Kraft. Es heißt hier, es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Also ganz offensichtlich besteht eine enge Verbindung zwischen Gottes Kraft und der Errettung. Genau wie das Wort Kraft hat auch das Wort Heil oder Erlösung für die Römer in der damaligen Zeit eine sehr intensive Bedeutung gehabt. Sie sahen primär ihren Staat und vor allem den Imperator als ihren Erlöser. Das war so die Kultur der Römer. Der Imperator war ihnen wie ein Gott. Gut, heute heißen die Erlöser nicht mehr Gaius Julius Caesar oder Augustus oder Claudius, sondern Freizeit, Wellness, Spaß, Anerkennung, Jugend und Gesundheit und so weiter und so fort. Aber Gott sei Dank wissen wir, dass wahre Erlösung nur durch Jesus Christus kommt. Naja, sonst wären wir heute Morgen nicht hier, oder? Die Botschaft vom Kreuz hat nur einen Zweck, nämlich die Erlösung. Und deshalb sollen wir eben auch heute noch erwarten, dass Menschen gerettet werden, wenn wir das Evangelium weitersagen. Immerhin haben wir ja auch das Evangelium gehört und geglaubt. Die Botschaft vom Kreuz ist Gottes Kraft zum Heil auch heute noch. Und die Botschaft vom Kreuz ist eine allumfassende Kraft. Also ich habe mal einfach das Wort allumfassend gewählt, weil mir kein besseres eingefallen ist. Ich werde euch erklären, was ich damit meine. Ich lese nochmal den Vers vor, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Natürlich wissen wir, dass das Heil zuerst zu den Juden kam. Chronologisch gesehen. Es ist immerhin immer so bei Gottes Erwählung. Ja? Irgendwie, er erwählt einfach aufgrund seines souveränen Willens und aufgrund seiner Gnade. Aber dann lesen wir zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 13, Vers 46, Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig. Zu euch, er spricht zu Juden, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Also zu den Juden zuerst, als auch zu den Griechen. Griechen stehen natürlich hier im Zusammenhang für alle Nichtjuden, also im Prinzip den Rest der Menschheit. Letztendlich ist die Botschaft vom Kreuz nicht nur für Juden oder für Griechen, sondern für alle, die bereit sind zu hören und zu glauben. Die Bedingung für das Heil ist also ganz eindeutig: Glaube an Jesus Christus und sonst nichts. Das ist alles, das ist aber das, was notwendig ist. Genauso wenig, wie es einen Unterschied bei der Verdammnis gibt, gibt es auch keinen Unterschied bei der Errettung. Alle sind verdammt, alle gelangen in die Verdammnis, in die ewige Verdammnis ohne Jesus Christus. Und alle diejenigen, die Jesus Christus glauben und ihm vertrauen, werden gerettet. Für uns ist das natürlich eine Ermutigung und eine gute Botschaft, durch die wir von Gottes Gericht gerettet worden sind. Aber es ist eben auch eine Erinnerung daran, dass auch wir keinen Unterschied machen sollen. Also egal, wer durch unsere Tür kommt, wer in unsere Gemeinde kommt, wir sind aufgerufen, uns niemals für das Evangelium zu schämen. Das Evangelium weiterzusagen, das ist unsere Botschaft. Ohne Rücksicht auf Beachtung der Person. Das ist das, was wir weitergeben sollen. Die Frage ist natürlich, sind wir dazu bereit? Ich meine, wirklich, sind wir dazu wirklich bereit? In unserem täglichen Leben Raum zu machen, Zeit zu schaffen, Gelegenheiten zu nutzen, um das Evangelium weiterzugeben. Also sich für das Evangelium zu schämen, das kann viele Formen annehmen. Sagt vielleicht jemand, also ich habe gar nicht so viel Gelegenheit, das Evangelium weiterzugeben, ich treffe nicht so viele Leute, viel zu Hause oder wie auch immer. Ich habe kaum Gelegenheit, die Botschaft vom Kreuz weiterzusagen. Ja, es gibt jede Menge Möglichkeiten, das Evangelium weiterzusagen. Es gibt auch Möglichkeiten, in die Gemeinde einzuladen. Und viele Veranstaltungen, die dazu geeignet sind. Wir haben Vorträge, wir haben Familienbibelstunden, wir haben eine Evangelisation und wir haben einen Büchertisch. Also, wenn du keine Gelegenheit hast, dass Leute in dein Leben kommen, na, dann geh doch zu den Leuten. Deswegen haben wir doch einen Büchertisch. Da gehen wir auf die Leute ganz gezielt zu und erzählen ihnen von Jesus Christus. Jesus ist diesen schrecklichen Tod am Kreuz gestorben, um für unsere, für deine und meine Schuld zu zahlen. Eigentlich hätten wir zahlen sollen, aber er hat sie bezahlt. Gott selbst war sich nicht zu schade, das zu tun. Ich hoffe, dass wir die gleiche Einstellung gegenüber der Botschaft vom Kreuz haben. Die gleiche Einstellung wie Jesus Christus, der sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Was machen wir mit der Botschaft vom Kreuz? Was machen wir mit dieser Botschaft gerade zu Ostern? Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, der gesamten Menschheit. Beten wir zum Abschluss. Ja, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir für diese wunderbare Botschaft vom Kreuz danken. So einen schrecklichen Tod, den dein Sohn Jesus Christus sterben musste, so eine Schande vor den Augen der Menschen, so eine verrückte Botschaft. Vater, aber das ist die Botschaft, die unsere Vorgänger im Glauben verkündigt haben und das ist die Botschaft, die wir auch heute noch verkündigen sollen. Dass nur derjenige, der an Jesus Christus glaubt und sein Leben auf diese Hoffnung setzt, ewiges Leben haben wird. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns niemals für das Evangelium zu schämen. Dass wir einfach noch treuere, noch größere Zeugen für das Evangelium werden. Dass unsere Leben mehr durchdrungen werden durch das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Vater, ich bitte dich, dass wir den heutigen Tag, vielleicht das gesamte Osterwochenende, dazu nutzen, um darüber nachzudenken, wie wichtig uns diese Botschaft ist. Sie ist doch die Grundlage für unser ewiges Leben, für dieses wunderbare Geschenk, das du uns gegeben hast. Vater, ich danke dir für deinen wunderbaren Sohn Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, um zu sterben. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.